Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend: Das Lawinendrama von der Jungfrau vor Gericht. Mehr Sorgfalt der Bergführer hätte den Tod von 6 Soldaten verhindern können, sagt die Anklage. Die hohen Medikamentenpreise in der Schweiz, Generika, sind doppelt so teuer wie im Ausland. Dann der Hungergipfel in Rom, die Teilnehmer beschließen keine konkreten Massnahmen. Später in der Sendung: Obama und Mao auf demselben T-Shirt. Auch die chinesische Bevölkerung ist vom US-Präsidenten begeistert. Und im Dossier noch einmal ein 20 Jahre Wendejubiläum. Wir reden mit Akteuren der samtenen Revolution in der Tschechoslowakei. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Stefan Wüthrich, er hat den Nachrichtenüberblick.
Das Lawinendrama an der Jungfrau vom Juli 2007 hätte mit größter Wahrscheinlichkeit vermieden werden können. Das sagte der Staatsanwalt der Militärjustiz zum Prozessauftakt in seiner Anklage. Er warf den beiden Bergführern vor, die Lawinensituation am Rottalsattel falsch beurteilt zu haben und plädierte daher auf fahrlässige Tötung. Als Zivilkläger vom Prozess ausgeschlossen sind die Familien der verunglückten Rekruten. Gemäß Militärstrafrecht hafte für Schäden der Armee ausschließlich der Bund, begründete der Gerichtspräsident den Entscheid. Der Prozess vor dem Militärgericht in Chur dauert voraussichtlich die ganze Woche. Billigkopien von Originalmedikamenten, die sogenannten Generika, sind in der Schweiz massiv teurer als im Ausland. Das zeigt ein Vergleich, den Krankenkassen und Pharmaindustrie zum ersten Mal gemeinsam durchgeführt haben. So sind hier die Fabrikpreise der 100 umsatzstärksten Generika doppelt so hoch wie in 6 westeuropäischen Vergleichsstaaten. Weniger deutlich ist die Differenz bei den Originalpräparaten. Die 200 umsatzstärksten kassenpflichtigen Originalmedikamente sind gemäß der Studie in der Schweiz 9% teurer. Am Welternährungsgipfel in Rom haben die Teilnehmer keine konkreten Beschlüsse gefasst. Einig waren sich die über 60 Staats- und Regierungschefs, dass es umfangreiche Investitionen in die Landwirtschaft der Entwicklungsländer brauche. So solle dafür gesorgt werden, dass diese Länder selber genügend Nahrungsmittel produzieren können. Allerdings, wie viel investiert werden soll, blieb am Ernährungsgipfel offen. Die Hilfsorganisation Oxfam kritisierte, die vorgelegte Erklärung sei zu unverbindlich. Von leeren Versprechen würden Hungernde nicht satt. US-Präsident Barack Obama hat seinen 3-tägigen Besuch in China mit einem Auftritt vor Studenten begonnen. In Shanghai forderte er, dass die Menschenrechte eingehalten werden und Meinungsfreiheit sowie das Recht auf religiöse und politische Tätigkeiten seien allgemeingültig. Weiter sprach sich Obama gegen jede Form von Zensur aus. Von Shanghai flog Barack Obama nach Peking. Dort wird er morgen Staats- und Parteichef Hu Jintao treffen. Die EU und Russland wollen einander in Zukunft frühzeitig warnen, wenn es im Bereich der Energielieferungen zu Schwierigkeiten kommen sollte. Der russische Energieminister und der Energiekommissar der EU haben in Moskau ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Ziel des Abkommens ist es, Ereignisse wie im vergangenen Januar zu verhindern. Damals war die Lieferung von russischem Gas nach Westeuropa während mehreren Tagen unterbrochen. Der amerikanische Autobauer General Motors hat im dritten Quartal 1,2 Milliarden Dollar Verlust gemacht. Das Ergebnis sei aber weit besser als in den Perioden zuvor, teilt der Mutterkonzern von Opel mit. GM wolle im Dezember damit beginnen, den Kredit an die amerikanische Regierung zurückzuzahlen. Ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember baut die Post ihren Postautoverkehr aus. Sie bietet 22 neue Linien an. Das Grundangebot werde damit um 4% gesteigert, teilt die Post mit. Der Ausbau betrifft unter anderem den Großraum Zürich, Verbindungen zur Metro in Lausanne, den Raum Bern sowie die Bündnertäler Engadin und Bergell. Außerdem wird das Nachtangebot in den Kantonen Aargau und Basel-Landschaft erweitert. EU-Bürger, die in der Schweiz arbeiten und deren Familienmitglieder nicht alle aus Europa stammen, können diese künftig einfacher in die Schweiz holen. Damit passt sich das Bundesgericht der Praxis in der Europäischen Union an. Bisher galt, dass EU-Bürger nahe Angehörige nur dann zu sich in die Schweiz holen dürfen, wenn sich diese bereits längere Zeit rechtmäßig in einem Staat aufgehalten haben, der das Freizügigkeitsabkommen unterzeichnet hat. Der sogenannte Todesschütze von Hönk, wegen Mordes zu 17 Jahren Gefängnis verurteilt, akzeptiert das Urteil des Zürcher Obergerichts. Der heute 23-Jährige hat im November 2007 an einer Bushaltestelle in Zürich-Hönk mit seinem Sturmgewehr eine junge Frau erschossen. Er wurde in eine geschlossene Psychiatrieabteilung der Strafanstalt Pöschwies eingewiesen. Ist die intensive Behandlung nicht erfolgreich, dann droht ihm die Verwahrung. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.423 Punkten plus 1,1%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 10.411 Punkten plus 1,4%. Der Euro wird zu einem Franken 50,93 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,079. Das Wetter. Die Prognose für morgen Dienstag. Im Norden lockern sich Nebel und Restwolken auf, dann wird es ziemlich sonnig. Die Temperaturen steigen auf rund 16 Grad an, in den Alpentälern ist es föhnig bei bis zu 18 Grad. Im Süden bleibt es meist bewölkt bei rund 14 Grad. In der Nacht auf den Mittwoch fällt etwas Regen, tagsüber ist es dann beidseits der Alpen wechselhaft mit einigen Schauern, aber auch längeren sonnigen Abschnitten. Es bleibt mild mit rund 13 Grad.
Sie sind immer noch bei Schweizer Radio DRS. Die weiteren Themen hier im Echo der Zeit. Medikamentenpreise, sie sind ins Rutschen gekommen, aber die Pharmaindustrie bremst. Hungerkatastrophe. Mit leeren Versprechungen füllt man keine leeren Bäuche. Ein Gespräch über die Passivität der Industrieländer. Und der Bericht unseres Korrespondenten, Hunger müsste auch in Afrika nicht einfach Schicksal sein. Dann die Obama-Manie hat China erreicht, nicht nur zur Freude der Politspitze. Die Geheimdienste feiern Renaissance, jetzt warnt der Menschenrechtskommissar des Europarates. Und im Dossier Erinnerung an die Zeit, als viele das sinkende Schiff verließen, die samtene Revolution in der Tschechoslowakei vor 20 Jahren. Doch zunächst jetzt zum Prozess um das Lawinendrama an der Jungfrau. Der Tod von 6 Soldaten vom Juli 07 wäre vermeidbar gewesen. So zumindest sieht es die Anklage im Militärprozess, der in Chur gegen 2 Bergführer aufgenommen wurde. Aber dieser erste Tag vor dem Militärgericht begann ganz und gar nicht juristisch, wie Alexander Sauter aus Chur berichtet.
Der Gerichtspräsident bat sämtliche Anwesende, sich für eine Schweigeminute im Gedenken an die 6 Todesopfer zu erheben. Daraus, und das betonte der Gerichtspräsident, daraus könne aber nicht auf eine bereits erwiesene Schuld der beiden Bergführer abgeleitet werden. Es gelte bis zum Ausgang des Prozesses die Unschuldsvermutung. Trotz des emotionalen Anfangs, juristisch nüchtern, war dann der weitere Verlauf des ersten Prozessnachmittags. Im vollbesetzten Saal des Bündner Kantonsparlaments wurde die Anklageschrift verlesen. Dort tagt das Militärgericht, um dem großen Ansturm von Besuchern, Medienschaffenden und Angehörigen Rechnung zu tragen. Der militärische Ankläger wirft den beiden Bergführer vor, das Unglück hätte mit, Zitat, «größter Wahrscheinlichkeit» verhindert werden können, wenn die Bergführer sorgfältiger gearbeitet hätten. Die Lawinengefahr sei an diesem Tag erheblich gewesen. Die Anklage stützt sich dabei auf ein Gutachten des Lawinenforschungsinstituts Davos ab. Die beiden Bergführer aber, so die Anklageschrift, hätten die Gefahr als nicht heikel eingestuft. Diesen Entscheid sowie alle weiteren hätten sie gemeinsam getroffen und gemeinsam wären sie für die Sicherheit der Gruppe verantwortlich gewesen. Dieses Betonen des gemeinsamen Entscheids ist aus einem Grund wichtig. Der eine Bergführer ist Berufsmilitär, der andere jedoch ziviler Bergführer. Das zeigte sich auch heute. Der militärische Bergführer erschien in Uniform, der andere in zivilen Kleidern. Die Frage also, konnte der militärische Bergführer dem zivilen Bergführer Befehle erteilen? Nein, sagten beide Angeklagten übereinstimmend. Am Berg trage jeder Führer die Verantwortung für seine Gruppe, der militärische Rang spiele da keine Rolle. Ausführlich wurde heute die Vorbereitung der Tour thematisiert. Bislang nicht zur Sprache kam aber die Frage, warum die Bergführer die Lawinengefahr als nicht heikel einschätzten. Aufmerksam verfolgt wird die Verhandlung auch von zahlreichen Angehörigen der verunglückten Soldaten. Da mehrere der Opfer Westschweizer waren, wird für die Angehörigen der Prozess auf Französisch übersetzt. Die Verhandlung wird begleitet von massiven Sicherheitsvorkehrungen. Militärpolizisten sind im Gerichtssaal präsent, jeder Besucher muss die Tasche wie am Flughafen durchleuchten lassen. Die heutige Verhandlung endete in diesen Minuten. Morgen werden die Bergführer weiter befragt. Aber auch Überlebende des Unglücks werden als Zeugen aussagen. Im Verlauf der Woche kommen auch Sachverständige und Experten zu Wort. Streitpunkt wird sein, hätten die Bergführer die Lawinengefahr wirklich erkennen können? Die Beantwortung dieser Frage wird über Schuld oder Freispruch entscheiden. Das Urteil wird für diesen Freitag erwartet.
Der Bericht von Alexander Sauter direkt aus Chur. Wenn es darum geht, Medikamentenpreise zu senken, ziehen Krankenversicherer und Pharmaindustrie oft am gleichen Strick, allerdings an entgegengesetzten Enden. Die Krankenkassen fordern tiefere Preise, die Pharma wehrt sich. Jetzt haben Kassen und Pharmaindustrie zum ersten Mal gemeinsam die Schweizer Medikamentenpreise mit dem Ausland verglichen. Der Befund: Originalprodukte sind in der Schweiz etwas teurer. Generika viel teurer als im Ausland. Das soll sich ändern, sagen Kassen, Pharma- und Generika-Hersteller. Ebenfalls gemeinsam. Ist das ein Schritt zu tieferen Kosten im Gesundheitswesen oder nur ein Ablenkungsmanöver? Der Bericht von Thomas Oberer.
Es hat viele Sitzungen und einiges an Flexibilität gebraucht auf beiden Seiten. Doch heute präsentierten die Pharmaverbände und die Krankenkassen erstmals gemeinsam einen Preisvergleich mit dem Ausland. Dabei zeigt sich, dass der Preisunterschied bei den Originalmedikamenten zu vergleichbaren europäischen Ländern immer kleiner wird. Derzeit beträgt er noch etwa 9%. Bis in 2 Jahren könnte er wegen der Vorgaben des Bundes auf gegen Null sinken. Massiv teurer sind aber die Generika. Sie kosten in der Schweiz im Schnitt noch immer doppelt so viel. Um das zu ändern, soll der kleine Schweizer Markt für ausländische Generikafirmen attraktiver gemacht werden. Stefan Kaufmann, Direktor des Krankenverbandes Santé Suisse.
Wir denken, dass wir mit diesem Modell eben erreichen können, dass die Eintrittsbarrieren für Generikahersteller tiefer werden und dass wir gleichzeitig den Preiswettbewerb quasi aus dem Ausland importieren können.
So sollen die Schweizer Preise regelmäßig an die tieferen ausländischen Preise angepasst werden. Und der Selbstbehalt für die Patienten soll erhöht werden, wenn sie keine Generika wollen. Erfreulich findet diesen Vorschlag S-Beständerätin und Konsumentenschützerin Simonetta Sommaruga.
Ich bin erfreut, weil es zeigt, dass der Druck, den wir seit Jahren ausüben, wirkt. Auch die Pharmaindustrie anerkennt jetzt, dass wir Handlungsbedarf haben in diesem Bereich und dass ein sehr großes Einsparpotenzial weiterhin möglich ist.
Aber der politische Druck hat die Preisvorstellungen der Pharma- und Generikafirmen noch nicht auf das tiefere ausländische Niveau gebracht. Mit ihrem Vorschlag würden die Generikapreise nur zur Hälfte angepasst und nicht auf das halb so hohe Niveau beispielsweise von Holland gesenkt. Als Argument macht Andreas Bossart vom Branchenverband Intergenerika die Schweizer Qualität geltend.
Wenn es nur um Billigsmedizin oder um Billigsgenerika geht, dann würde das bedeuten, dass der Patient mit großer Regelmäßigkeit zu Medikamentenwechseln gezwungen wird. Und das kann natürlich nicht im Sinne der Patienten sein.
Bossart bezieht sich auf das holländische Modell, wo der Staat nur ein einziges, nämlich das billigste Generikum, vergütet. Damit wird ein massiver Preisdruck aufgebaut. Die Hersteller müssen sich gegenseitig unterbieten. In der Schweiz brauche es aber den Spagat zwischen billigen Preisen und einer großen Auswahl für die Patienten, sagen die Generika-Hersteller. Dass die großen Pharmafirmen heute vor allem bei den Generika-Preissenkungen verlangen, ist für Konsumentenschützerin Simonetta Sommaruga kein Zufall.
Selbstverständlich ist die Pharmaindustrie daran interessiert, dass wir uns jetzt vor allem auf die Generikapreise konzentrieren. Generika machen allerdings nur 14% aus des Umsatzes. Wir müssen also weiterhin auch bei den Originalpräparaten etwas tun.
Und Ständerätin Sommaruga verlangt deshalb in der kommenden Wintersession, dass bei den Originalmedikamenten die Margen noch weiter als vom Bundesrat vorgeschlagen gesenkt werden. Zudem verlangt Sommaruga, dass die teuersten Medikamente nur noch verschrieben werden dürfen, wenn es eine therapeutische Begründung vom Arzt dafür gäbe. Dagegen haben die Apotheker bereits Widerstand angekündigt und auch die Pharmaindustrie will sich dagegen wehren, sagt Thomas Kurni von Interpharma.
Ich meine, Billigstmedizin ist ein schlechtes Signal für die Qualität des Gesundheitswesens in der Schweiz und Billigstmedizin ist ein schlechtes Signal für Investitionen in der Schweiz. Wenn man in der Schweiz Forschung und Investitionen will, aber gleichzeitig nur das Billigste und es darf nicht teurer sein als in Billigländern, dieses Signal ist auf lange Sicht verheerend.
Eines ist auch nach der gemeinsamen Aktion von Pharma und Krankenkassen klar: Der Kampf um die Frage, wie billig Medikamente in der Schweiz vor dem Hintergrund steigender Gesundheitskosten werden sollen, wird noch immer entlang der gleichen Argumentationslinien ausgefochten.
Weltweit sind heute rund 11.000 Kinder gestorben wegen Hungers. Bis Mitternacht kommen noch einmal fast 4.000 dazu. Dasselbe wird morgen passieren, übermorgen und so weiter. Bis Ende Woche werden etwa 100.000 Kinder an Hunger sterben. Die Hungerkatastrophe auf der Welt hat sich in jüngster Zeit verschärft. Die Zahl der Hungernden hat die 1-Milliarden-Grenze erstmals überschritten. Vor diesem Hintergrund hat die FAO, das ist die UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, nach Rom zu einem Gipfel gerufen. Doch die Aussichten auf konkrete Maßnahmen, die Linderung bringen, diese Aussichten sind gering. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Über die Gründe und Hintergründe für die Hungerkatastrophe habe ich mit dem deutschen Umweltjournalisten Wilfried Bommert gesprochen. Er hat sich in seinem soeben erschienenen Buch mit solchen Fragen beschäftigt. Ich habe Wilfried Bommert gefragt, was ist seit dem letzten Gipfel in Rom vor anderthalb Jahren gegangen? Ist die Situation besser geworden oder schlechter?
Also die Situation kommt uns, die wir in Industrieländern leben, besser vor, weil die Preise, die vor einem Jahr gigantisch hochgeschnellt sind, im Prinzip wieder zurückgegangen sind. Aber es kommt auch nur bei uns so an. In den Entwicklungsländern selbst sind die Preise fast auf diesem hohen Niveau geblieben. Die Menschen dort, die wenig Geld hatten, können sich heute noch weniger kaufen. Und die, die gar kein Geld haben, können sich heute wahrscheinlich überhaupt nichts mehr kaufen. Die müssen von Lebensmittellieferungen aus dem Westen leben. In diesen Hungerländern hat sich die Situation also dramatisch verschlechtert. Wie Sie schon gesagt haben, von 800 Millionen auf über 1 Milliarde ist die Zahl der Hungernden hochgeschnellt und die Tendenz geht weiter nach oben.
Und die heutige Deklaration jetzt am Gipfel in Rom, die bleibt auch irgendwie im Unverbindlichen, im Unkonkreten. Das ist nicht gerade ermutigend, was da passiert.
Nein, es ist nicht ermutigend, was hier passiert. Und man sieht auch, wenn man die Karossen hier vorfahren sieht, wo die Staatsoberhäupter drin sitzen, dass die eigentlich nichts mit dem Hunger am Hut haben. Es ist hier einfach kein politischer Wille und es ist auch bei den Ländern, die Geld geben könnten, kein Leidensdruck vorhanden, um den Hungernden in der Welt unter die Arme zu helfen. Da sieht man schon daran, dass aus den Industrieländern hier überhaupt keine Staatsoberhäupter angekommen sind, mit Ausnahme Herrn Berlusconi aus Italien als Gastgeber. Aber aus den Entwicklungsländern sind überwiegend die Staatsoberhäupter hier und die möchten ganz gerne sehen, dass hier etwas beschlossen wird, was gegen den Hunger in ihren Ländern hilft. Aber alleine schon der politische Aufbau dieser Versammlung zeigt, dass man am Ende ganz wenig nur erwarten kann.
Aber der UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon war da und er hat gesagt, ohne Klimasicherheit gäbe es keine Nahrungssicherheit. Schauen wir uns das mal an. Welcher Stellenwert hat denn der Klimawandel in der Hungerkrise?
Der Klimawandel verschärft sozusagen alles. Die Hungerkrise ist ja nicht vom Mond gefallen. Die Hungerkrise hat sich ja schon lange abgezeichnet, indem sich die Böden weltweit angefangen haben zu verschlechtern. Das tun sie schon seit 30 Jahren. Die Wasservorräte schrumpfen massiv und gleichzeitig werden die Arten, die wir auf unseren Feldern haben, immer labiler. Das sind die Hauptgründe, warum der Hunger überhaupt über uns gekommen ist und warum er noch eine ganze Zeit lang bleiben wird. Und wenn zu diesen Gründen noch eine Verschiebung des Klimas kommt, und das heißt, heißt, in vielen Regionen, in denen es bisher geregnet hat, wird es in Zukunft nicht mehr regnen. Dann liegen dort die Felder brach, dann wird dort nichts mehr geerntet und die Voraussagen sehen nicht gut aus. Wenn wir eine Steigerung der Erderwärmung um 2 Grad haben werden, dann werden in vielen Gegenden, insbesondere in Indien, China und Afrika, die Ernten im Schnitt um 20-50% zurückgehen. Und das heißt Hunger, mehr Hunger.
Der Klimawandel verschärft also alles noch. Ein weiterer Punkt ist aber ein Phänomen, das man in letzter Zeit vermehrt gesehen hat, nämlich Landwirtschaftsboden als Spekulationsobjekt. Also kapitalkräftige Länder mit großem Nahrungsmittelbedarf, welche riesige Flächen in anderen Ländern einfach aufkaufen. Mit welchem Effekt?
Mit dem Effekt, dass natürlich Boden noch knapper wird eigentlich. Der Boden ist zwar nicht weg, aber wird der nationalen Verfügung unterstellt. Wer kauft denn da zum Beispiel? Also es kauft Südkorea, es kauft China, es kaufen alle Ölstaaten massiv auf dem internationalen Markt ein. Und wo kaufen die? Die kaufen zum Beispiel in Madagaskar, die kaufen im Sudan, die kaufen in der Türkei, die kaufen in der Ukraine und die kaufen im Senegal. Das heißt, sie kaufen überwiegend in Ländern, in denen tendenziell eigentlich die Menschen hungern. Und das zeigt uns zweierlei. Die Menschen, die hungern, müssen auch noch das Letzte verkaufen, was sie haben und was von Wert wäre, nämlich der Boden. Und die Länder, die keinen Boden haben, kaufen sich heute die Reserven, um in Zukunft die Lebensmittelpreise, die dann wahrscheinlich in 10, 20 Jahren einmal zu zahlen sind, nicht zahlen zu müssen. Das ist die ganze Entwicklung, die sich abspielt. Und die Banken sind natürlich auch wieder mit dabei. Es gibt mittlerweile große Bodenfonds, die auch von den großen Banken aufgelegt werden, weil die sich dort eine massive Rendite erwarten.
Was wäre denn zu tun gegen die Hungerkatastrophe? Sie folgern ja, es brauche eine andere Landwirtschaftspolitik, eine, die sich an den Bedürfnissen der Entwicklungsländer orientiert. Sehen Sie denn Ansätze bzw. konkrete Entwicklungen irgendwo auf der Welt, die in eine positive Richtung weisen?
Ja, es gibt eine Menge Beispiele von den Organisationen, kirchlichen Hilfsorganisationen, Brot für die Welt, Miserior, die produzieren immer wieder Beispiele, wie man vernünftige landwirtschaftliche Entwicklung machen kann. Und das ist vor allen Dingen kleinbäuerliche Entwicklung. Und wenn man zum Beispiel nach Indien kommt, ein Land, in dem gehungert wird, ein Land, in dem aber auch Kleinbauern wirtschaften, die von einem kleinen Stück Land, das ist so groß wie ein Garten, genügend herausholen, um ihre ganze Familie zu ernähren. Und am Ende, wenn man es mal unter Profitgesichtspunkten ausrechnet, ungefähr eine Verzinsung von 30% ihres eingesetzten Kapitals dort mit der Natur erzielen. Das heißt, es gibt Beispiele, man muss sie nur vernünftig ausbreiten und flächendeckend machen, dann kriegt man auch die richtigen Lebensmittel.
Auskünfte von Wilfried Bommert. Sein Buch über die Zukunft der Welternährung hat den Titel «Kein Brot für die Welt». Es ist im Riemann Verlag in München erschienen. Der Hunger hat viele Gesichter. Am meisten berühren uns wohl die völlig abgemagerten Kinder dem Tod nahe. Solche Bilder kennen wir vor allem aus Afrika und sie lassen jeweils den Ruf nach sofortiger und direkter Nahrungshilfe laut werden. Aber auch Afrikas Kleinbauern brauchen Unterstützung, das haben wir ja eben auch von unserem Gesprächspartner gehört. Und wo sie unterstützt werden, da gibt es auch Erfolge. Unser Korrespondent Rudi Küng berichtet aus dem südlichen Afrika.
Die große Mehrheit der Bauern in Afrika besitzen nur wenig Land. Eine halbe Hektare oder nicht mal so viel, erklärt der kenianische Bauer Joseph Molila. Ihre Pflanzungen würden allein vom Regen bewässert, auf den immer weniger Verlass sei. Vielerorts ist der Boden auch durch die jahrelange Nutzung ausgelaugt. Und den Bauern fehlt das Geld für Dünger ebenso wie für Pestizide, um die Ernte vor Ungeziefer geschützt aufbewahren zu können. Ein Teil ihres Ertrages geht verloren und der Rest ist aufgebraucht, noch bevor eine neue Ernte in Aussicht steht. Immer wieder werden die Menschen in Afrika deshalb von Nahrungsmangel und Hungersnöten heimgesucht. So auch die Bevölkerung von Malawi im südlichen Afrika. Malawi, knapp dreimal so groß und mit einer etwa doppelt so großen Bevölkerung wie die Schweiz, hat vom Jahr 2000 an 6 Nahrungsmittelnotlagen hintereinander durchgemacht und musste die Staatengemeinschaft jedes Mal um Nothilfe bitten. Jedes Mal hungerten mehrere Millionen Menschen. 2007 setzte sich die Regierung über das liberale Gebot der westlichen Geberländer hinweg und begann ein Unterstützungsprogramm für 1,5 Millionen Kleinbauern. 4 Coupons erhielt jeder von ihnen, einen für Saatgut, 2 für Dünger und einen für Pestizide. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Die Bauern ernteten so viel Mais wie noch nie zuvor. So viel, dass Malawi, eines der ärmsten Länder der Welt, Nahrungshilfe ins benachbarte Simbabwe, die einstige Kornkammer des südlichen Afrika, schicken und Überschüsse in das wirtschaftlich um ein Vielfaches potentere Kenia exportieren konnte. Dies trug der Staatskasse unerwartete Millionen Dollar ein und deckte einen großen Teil der Kosten der Kleinbauernhilfe. Malawis landwirtschaftlicher Erfolg ist von Fachleuten auch kritisch betrachtet worden. Denn die Ertragssteigerung beruht hauptsächlich auf dem Einsatz von Hybrid-Saatgut, das industriell produziert und von den Bauern für jede Aussaat neu gekauft werden muss. Für viele Agronomen ist denn auch klar, dass staatliche Landwirtschaftshilfe darüber hinausgehen und vielfältige Techniken einbeziehen muss. Von Regenwasserfassungen, Terrassierungen, Baumbepflanzungen bis zu Kompost. Vor allem aber, so meint der alte Bauer Joseph Molila in Kenia, muss der Staat den Bauern all dieses Wissen wieder zur Verfügung stellen, wie vor der Wirtschaftsliberalisierung in den 1980er Jahren. Damals berieten in vielen Ländern Afrikas sogenannte Extension Offices die Bauern im ganzen Land über moderne Anbaumethoden. Molila war einer von ihnen.
So ein Bericht von Afrika-Korrespondent Rudi Küng. Die weiteren Themen hier im Echo der Zeit: Obama-Mania, chinesische Version. 20 Jahre nach der Wende, tschechoslowakische Version. Doch zunächst jetzt lange Leine für die Geheimdienste und die Folgen davon. Aus Angst vor Terroranschlägen haben viele Regierungen ihren Geheimdiensten großen Spielraum gegeben in den letzten Jahren. Nur 2 Fälle, die diese Tatsache verdeutlichen. In Italien wurden Anfang Monat CIA-Agenten verurteilt, weil sie einen muslimischen Geistlichen entführt hatten. Und in Großbritannien laufen Untersuchungen wegen Foltervorwürfen gegen den MI6. Nun schlägt der Menschenrechtskommissar des Europarates Alarm. Es sei höchste Zeit, die Geheimdienste besser zu kontrollieren. Fredrik Steiger berichtet.
Nach dem Ende des Kalten Krieges sah die Zukunft düster aus für die Geheimdienste. Es drohte der Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Auf einmal kam der Feind abhanden, hieß es in einer Dokumentation der BBC über den legendären britischen Geheimdienst MI6.
Suddenly MI6 found itself without the enemy which had defined its work for nearly half a century.
Doch gerade in diesen Tagen feiert nun ausgerechnet der MI6, selbstbewusster denn je.
MI6, a century in the shadows. Part 3, new enemies.
Radiodokumentationen, Fernsehserien, Bücher gibt es zum 100-Jahr-Jubiläum. Der MI6 und all die anderen Geheimdienste sind wieder voll da. Im Antiterrorkampf scheinen sie plötzlich von neuem unentbehrlich. Sie werden größer, ihr Einfluss wächst. Die politische Aufsicht über die Geheimdienste hält damit nicht Schritt. Deshalb läutet jetzt der Menschenrechtskommissar des Europarates, der Schwede Thomas Hammarberg, die Alarmglocke. Er spricht von dramatischen Rechtsverletzungen, selbst in durchaus demokratischen Staaten.
The worst example was the rendition of people arrested in one country to another country where they were tortured.
Das schlimmste Beispiel seien die Verschleppungen von Verdächtigen, die dann in Geheimgefängnissen gefoltert worden seien.
With the change in the United States, much more information is coming out. Also what the
Seit dem Wechsel von George Bush zu Barack Obama kämen nun viele Fälle ans Tageslicht. Doch noch immer wollten europäische Geheimdienste solche Verbrechen unter dem Deckel halten, um die CIA nicht zu irritieren.
We cannot reveal the facts here because the American CIA would be irritated.
Nicht überall könnten die Geheimdienste schalten und warten, wie sie wollten, räumt Hammarberg ein. In Norwegen etwa oder den Niederlanden funktioniere die Aufsicht recht gut.
Many of these things go back to the question of political will in the end.
Es sei halt eine Frage des politischen Willens. Problematisch sieht der Menschenrechtskommissar auch die wachsende Datensammelwut vieler Geheimdienste und deren immer riesigere Geheimarchive. Diesen Vorwurf anerkannte neulich in einem Fernsehinterview gar Stella Remington, die frühere britische Spionagechefin.
We had a lot of debate about what a subversive was and what it was right.
Es werde neuerdings zu Recht diskutiert, wer wirklich als Subversiver zu gelten habe und welche Daten man sammeln müsse oder dürfe. Auch Thomas Hammerberg anerkennt, dass im Geheimdienstgeschäft manches eben geheim sei.
I accept very much there are some information which might be kept secret by the agencies because they
anders gäbe es keine effiziente Terrorbekämpfung. Rechtsfreie Räume jedoch seien inakzeptabel.
There must be some control on what they're doing in spite of that. And of course, when
die Geheimdienste müssten bei allem, was sie täten, von der Politik kontrolliert werden. Auch wenn die Kontrolleure natürlich vieles nicht öffentlich machen dürften. Auch viele europäische Länder müssten dringend die Kontrollinstanzen stärken. Ahnte man nicht endlich die Verletzungen der letzten Jahre, werde dasselbe in Zukunft wieder und wieder passieren und die Täter in den Geheimdienst-Chefetagen kämen straflos davon. In Geheimdienstkreisen hört man diese Botschaft ungern. Der in diesen Tagen pensionierte MI6-Chef John Scarlett erklärte gegenüber BBC Radio:
We do live now in a very complicated world. Positioning yourself in such a world is not easy. So you need to
die Welt sei kompliziert, die Konkurrenz hart. Wolle ein Land nicht untergehen, bräuchten seine Geheimdienste freie Hand. Zumindest teilweise pflichtet dem selbst Großbritanniens Außenminister David Miliband bei.
I think it is essential and ethical as long as you live up to the highest ethical standards.
Freiraum für die Geheimdienste sei nötig und akzeptabel, sofern diese höchsten ethischen Maßstäben nachlebten. Tatsache ist aber, in der jüngsten Vergangenheit taten sie genau das sehr oft nicht.
US-Präsident Barack Obama ist auf seiner Ostasienreise in Peking eingetroffen. Menschen, die Obama spontan zujubeln, wird es bei seinem ersten Staatsbesuch in China kaum geben. Trotzdem ist der US-Präsident hier so beliebt, dass T-Shirts mit Obamas Porträt bei jungen Leuten reißenden Absatz finden, bis sie von den Behörden verboten wurden. Aus Peking, Urs Morf.
Im schicken Hohai-Quartier im Zentrum von Peking lancierte ein Kleiderladen diesen Sommer einen neuen Verkaufsschlager, die sogenannten Obamao-T-Shirts. Betrockt mit einer Fotomontage, die das Porträt von Präsident Obama mit demjenigen des Vorsitzenden Mao zu einem Gesicht vereint. Die Obamao-Leibchen verkaufen sich so gut, dass bald auch die benachbarten Läden Obama-T-Shirts anboten. Obama als Rotgardist oder Obama im Mao-Anzug mit der Freiheitsstatue unter dem Arm. Seit letztem Wochenende ist damit allerdings Schluss. Beamte des Handelsamtes der Stadt Peking beschlagnahmten sämtliche Leibchen, erzählt einer der Ladenbesitzer. Der Verkauf solcher T-Shirts ist nun in ganz Peking verboten. Der Erfinder der Obamao-Leibchen weigert sich seit der Razzia, mit Journalisten zu sprechen, und auch die Nachbarn sind sichtlich eingeschüchtert. Der Ladenbesitzer, der Auskunft gibt, tut das nur unter Zusicherung seiner Anonymität und blickt immer wieder verängstigt auf die Straße. Kein Wunder, denn er sagt, die Beamten hätten den Boutique-Besitzern mit der Schließung ihrer Läden gedroht. Hier in Peking gibt es gegenwärtig zwei Theorien für den Grund des Verbots. Entweder es ist eine übereifrige Aktion von humorlosen Beamten oder Obamas Beliebtheit bei der Jugend beginnt, die chinesische Führung zu beunruhigen. Zehn Kilometer nördlich, am Hauptverkehrsknotenpunkt von Pekings Universitätenviertel. Hier verkaufen fahrende Händler Bücher, Lehrbücher, aber auch Werke von ausländischen Autoren. Hier gibt es keine Obama-Verbote, sagt Händler Zhang und zeigt die Bücher von und über Obama, die er im Angebot hat. Diese Bücher verkaufen sich gut, sogar sehr gut. Die Chinesen mögen Obama, sagt er. Er ist zwar noch nicht so lange im Amt, aber in dieser Zeit hat er sich China gegenüber anständig verhalten. Am besten verkauft sich The Audacity of Hope. Obamas Erstlingswerk, das noch aus seiner Zeit als US-Senator stammt. Auch Zhang hat es gelesen. Besonders gefallen habe ihm der Teil über den Wahlkampf. Sollte Buchhändler Zhangs Beispiel Schule machen, würden viele Chinesen sich für Amerikas demokratisches System interessieren, so würde Chinas Führung möglicherweise bald nicht nur Obama-T-Shirts, sondern auch seine Bücher verbieten.
Das war ein Bericht von Urs Morf. Jetzt ist es 18 Uhr und gleich 36 Minuten. Das heutige Dossier mit einem Blick 20 Jahre zurück. Eine Woche nach dem Fall der Berliner Mauer stürzt auch in der damaligen Tschechoslowakei das kommunistische Regime. Es muss einsehen, dass es dem Volkswillen nichts mehr entgegenzusetzen hat und überlässt das Feld den Bürgerrechtlern und Dissidenten, die freilich schon jahrelang auf eine Wende hingearbeitet haben. Doch erst mit der Unterstützung tausender Studentinnen und Studenten gelingt der Durchbruch auf dem Weg zur Demokratie. Der gewaltfreie Übergang in der Tschechoslowakei geht als samtene Revolution in die Geschichte ein. Morgen, am 17. November, jährt sich die Revolution zum 20. Mal. Unser Korrespondent Mark Lehmann blickt mit Protagonisten von damals zurück.
Der Národní Bulvar in Prag ist eine beliebte Einkaufsstraße. Noble Geschäfte reihen sich an Restaurants und Banken, die Trams rattern im Minutentakt vorbei. An einer Häuserwand erinnert eine unauffällige Bronzeskulptur an den 17. November 1989. Martin Maestrik weiß noch gut, was an jenem Tag geschah. Wir wollten mit unserem Demonstrationszug zum Wenzelsplatz ins Zentrum der Stadt und der Weg führte hier durch die Národní. Wir bogen in die Straße ein und wurden von einem riesigen Polizeiaufgebot empfangen. Wir waren etwa 30.000 Leute, aber die Polizeikordons schafften es, uns zu teilen und zu umzingeln. Martin Maestrik gehörte damals zu den Anführern der Studentendemo. Die Studenten rufen nach Veränderung. Sie wissen, dass man gegen das totalitäre Regime mit stillem Protest nicht weiterkommt und werden laut. Nach dem Ende der Kommunisten in Polen, Ungarn und der DDR verlangen sie nun auch Demokratie für die GSSR. Doch ein letztes Mal zeigen die Machthaber Krallen, hetzen die Polizei auf die friedlichen Demonstranten und lassen sie verprügeln. Die Schlägertrupps der öffentlichen Sicherheit verletzen über 600 Personen. Martin Maestrik nennt es ein Massaker. Zum Massaker kam es hier zwischen dem Kaufhaus und der Mikulanskaya Straße, wo die Polizei die Menschenmassen abriegelte. An vorderster Front die gefürchteten Spezialtrupps mit den roten Berets, dahinter die Einsatztruppen mit den Schlagstöcken. Die Studenten antworten auf die rohe Gewalt mit bloßen Parolen. Es ist kein Zufall, dass die Studierenden gerade am 17. November auf die Straße gehen. Wie jedes Jahr wollen sie des 17. November 1939 gedenken, als die Nazis im ganzen Land Schulen und Universitäten schlossen. Aber in diesem Wendeherbst 89 hat die Vergangenheit keine Bedeutung. Es geht darum, die Umbruchstimmung für Veränderungen zu nutzen, dass die letzten entscheidenden Impulse für die Revolution in der Tschechoslowakei ausgerechnet von Studenten ausgehen, kommt unerwartet. Denn Hochschüler müssen eigentlich systemtreu sein, wenn sie sich einen Studienplatz ergattern wollen. Nun aber stellen sie klare Forderungen. Simon Panek, der zum engsten Führungszirkel der Studentenschaft gehörte, erinnert sich. Die Studenten hätten am radikalsten nach Veränderungen verlangt. Zum Beispiel das Abrücken der kommunistischen Partei vom absoluten Machtanspruch, die Abschaffung der Zensur, die Freilassung aller politischen Häftlinge und die Durchführung freier Wahlen. Die Forderungen überraschten in ihrer Deutlichkeit selbst die Dissidenten und Bürgerrechtler der Charta 77, die seit den 70er Jahren mit sanften, aber erfolglosen Methoden ähnliche Ziele verfolgten. Die Dissidenten hätten das Feld vorbereitet, sagt Panek, seien dann aber zu anständig gewesen, um nach der Macht zu verlangen.
They were very noble people, unready to ask for the power, ask for the positions and changes, because they were more aware that it will mean a lot of responsibilities and a lot of work. We were just destroyers for some extent, you know.
Die Dissidenten seien sich wohl der Verantwortung bewusst gewesen, die da auf sie zukommt, während die Studenten halt einfach die Rolle der Zerstörer eingenommen hätten. Im Untergrund drucken die Studenten rund um die Uhr Flugblätter mit Fotos zur Gewalt vom 17. November. Weil die offiziellen Medien die Ereignisse in Prag weitgehend verschweigen, braucht es unzensurierte Informationen. Mit Hilfe von Theaterleuten, die im Volk generell sehr respektiert sind, werden die Flugblätter im ganzen Land verteilt. Studenten und Schauspieler fahren in ihren klapprigen Autos gemeinsam aufs Land hinaus, um auch die dortige Bevölkerung zu informieren, die bisher wenig mitbekommen hat.
In a few days it was clear that the countryside is joining. I think this was the breaking moment when the communists realized that they cannot keep the power anymore.
Das sei der Durchbruch gewesen, als auch das Land vom Umbruch erfahren habe. Da sei den Kommunisten klar geworden, dass ihre Macht nicht mehr zu retten sei, sagte der damalige Studentenführer Panek. Fortan findet sich auch die Landbevölkerung zu den täglichen Grußkundgebungen auf dem Prager Wenzelsplatz ein, um den Neuanfang zu fordern. Nach der anfänglichen Brutalität wird die Revolution nun wirklich friedlich, samten eben. In dieser Atmosphäre spürt der damalige Bürgerrechtler und spätere Präsident Václav Havel, dass etwas ins Rollen kommt. Nur habe man noch nicht gewusst, ob aus dem Schneeball eine Lawine wäre und wohin sie rolle.
Nikdo z nás ale nevěděl, jaká koule to bude a kdy se začne kutálet a kdy se promění v tu lavinu.
Die Menschen auf dem Wenzelsplatz wollen den bekannten Dramatiker Havel auf der Burg sehen, dem Sitz des Präsidenten. Havel zögert, er spricht von einem Balkon aus zu den Massen und macht sie mit den Zielen des Bürgerforums bekannt, eines heterogenen Bündnisses oppositioneller Kräfte, das sich allmählich auf die Machtübernahme vorbereitet. Noch ist niemand so richtig überzeugt, dass die Kommunisten wirklich das Feld räumen. Man will mit ihnen einen geordneten Übergang verhandeln. Schließlich aber verlassen die Kommunisten das sinkende Schiff einer nach dem anderen und jeder versucht, sich für die Nachwendezeit in Position zu bringen. Die Verantwortung übernimmt Havel. Das Bürgerforum bildet eine Regierung der nationalen Verständigung und Havel selbst wird zum Präsidenten gewählt. Zur samtenen Revolution sagt der inzwischen 73-Jährige im Rückblick:
Češi a Slováci máme tradici spíš různé věci řešit v hospodách než na bojišti.
Wir Tschechen und Slowaken haben die Tradition, Konflikte im Wirtshaus zu lösen, statt auf dem Schlachtfeld. Das sei manchmal erfolgreich, manchmal auch nicht. Die relativ friedliche Abschaffung der Diktatur sei zweifellos ein Erfolg gewesen, sagt Havel, der zunächst noch bis Ende 1992 Präsident des gemeinsamen tschechoslowakischen Staats ist und nach der Trennung weitere 10 Jahre Präsident Tschechiens. Noch oft kritisiert er die Entwicklungen in seinem Land, das für ihn von einer Kultur zur Konsumnation verkommt. In den Augen vieler gilt er mit dieser Haltung als Moralapostel. Nicht bei Jiří Pehe. Der Prager Politologe versteht den Ex-Präsidenten. Er selbst hält den Systemwechsel nach der Wende für nicht vollständig geglückt. Die Einführung der Demokratie habe nicht ausgereicht, um die politische Kultur zu verändern. Die Passivität der Bürger, der fehlende Ideenwettbewerb, die Korruption – das totalitäre System wirke bis heute nach und verwirre die Menschen. Viele hätten lange nicht begriffen, dass Demokratie und Freiheit nicht mit Rücksichtslosigkeit gleichzusetzen sei, sagt Behe. Freiheit bedeutet aber, Zurückhaltung zu üben, Verantwortung zu übernehmen. Das wäre vielen erst jetzt bewusst.
Nachdenken über die samtene Revolution und was sie der Tschechoslowakei gebracht hat in den letzten 20 Jahren. Das war unser Korrespondent in Prag, Mark Lehmann. Und das war das Echo der Zeit vom Montagabend. Die zweite Ausgabe hören Sie um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der Musikquelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen rund um die Uhr gibt es von Schweizer Radio DRS über Kabel oder DAB auf DRS4 News oder aber im Internet unter drs.ch. Dort können Sie das Echo der Zeit auch als Podcast kostenlos abonnieren. Verantwortlich für die heutige Sendung war Marcel Jecke, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.